RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Heiß wie in einem Backofen war es am vergangenen Wochenende. Dazu keine Wolken in Sicht. Dann auf einmal Sturmböen und punktuell Unwetter. Die haben zwar Abkühlung gebracht, aber kaum Regen. Der scheint in unserer Region inzwischen zu einer Seltenheit geworden. Nicht einmal die Hälfte des klimatischen Solls sei in diesem Frühjahr runtergekommen, meldete vor kurzem der Deutsche Wetterdienst. Die Folgen, die Ernte in Gefahr, Stadtbäume am Limit. Selbst Starkregen, wenn er es dann mal zu uns schafft, bringt kaum Entlastung. Bedrohte Ressource Wasser, die Zukunft der Wasserversorgung in Berlin und Brandenburg. Das ist unser Thema heute im Forum. Wissenswerte, eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Jessica Wiener. Was kommt in Sachen Klimawandel noch auf uns zu? Wie sichern wir unser Wasser in der Stadt und auf dem Land? Und was können wir tun, um dem Klimawandel resilienter zu begegnen? Das wollen wir heute gemeinsam im Forum Wissenswerte diskutieren. Und unsere Gäste auf dem Podium sind Professorin Dr. Irina Engelhardt, Hydrogeologin von der TU Berlin, ihr Fachgebiet unter anderem unterirdische Wasserspeicherung. Außerdem Dr. Falko Junghans, Agrarwissenschaftler mit Schwerpunkt Ressourcenmanagement, tätig unter anderem bei der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, der DWA. Und Dr. Andreas Matzinger, Limnologe und Umweltwissenschaftler vom Kompetenzzentrum Wasser Berlin, dem KWB. Herzlich willkommen an Sie alle. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Ich habe Sie drei gerade kurz vorgestellt. Lassen Sie uns zu Beginn Ihre jeweilige Expertise etwas mehr herausarbeiten. Frau Engelhardt, als Hydrogeologin beschäftigen Sie sich wie mit dem Wasser?
Ja, wir beschäftigen uns primär mit dem unterirdischen Wasser, also dem Grundwasser, was man erstmal noch gar nicht so sieht, wie es dieser Ressource geht, wenn man quasi durch die Landschaft wandelt. Und wir haben da als Schwerpunkte zum einen die Wasserressourcen überhaupt zu quantifizieren, auch Strategien zu entwickeln, wie wir sie besser und nachhaltig nutzen können. Und wir haben auch einen Schwerpunkt im Bereich der Chemie. Das heißt, wir haben ja nicht nur die Ressource als solches, die zu bewirtschaften gilt, sondern wir wollen sie auch in einer entsprechenden Qualität haben. Unser Trinkwasser ist ja unsere wertvollste Ressource. Das heißt, wir schauen uns zum Beispiel auch an, wie Schadstoffe, also Pathogene, Nitrat, aber auch organische Schadstoffe im Untergrund transportiert werden und auch idealerweise abgebaut werden können.
Sie leiten derzeit ein Team im groß angelegten Forschungsprojekt Spreewasser N. Was ist dort Ihr Fokus dabei? Was ist das Ziel?
Spreewasser N wird vom BMFTR gefördert und es geht darum, Bewirtschaftungskonzepte zwischen den klimatischen Extremen herzustellen, also einmal der Überschuss an Wasser und dann wieder die Mangelzeiten an Wasser und Strategien zu entwickeln, wie wir das noch optimiert zusammenbringen können. Und es geht als Untersuchungsgebiet um die Spree, also das gesamte Einzugsgebiet der unteren Spree wird angeschaut. Und wir haben nochmal eine quasi Pilotregion, Einzugsgebiet der unteren Spree, wo wir dann nochmal bestimmte Maßnahmen wie künstliche Grundwasseranreicherung, Wasserspeicherung, ein Dürre-Frühwarnsystem versuchen exemplarisch zu entwickeln.
Herr Junghans, als studierter und promovierter Agrarwissenschaftler haben Sie sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Das bedeutet genau was?
In den letzten Jahren habe ich mich im Rahmen der DWA-Tätigkeit viel mit Fragen der Bewässerung landwirtschaftlicher gärtnerischer Kulturen beschäftigt, wo es vor allen Dingen darum geht, für Bewässerungsprojekte bzw. Bewässerungsvorhaben orientierende Werte zu entwickeln mit den ganzen anderen Kollegen aus dem Bundesgebiet, damit während der Beantragung dann im Idealfall halt auch die benötigten Mengen zur Verfügung stehen, um dann halt die Kulturen zu bewässern. Also jetzt entweder Ackerbaukulturen oder halt eben auch gartenbauliche Kulturen. Und dabei entstehen gewissermaßen Regelwerke, die dann halt in der Praxis Anwendungen finden, gerade was so die Wasserrechtsbeantragungen angeht. Ein anderes Thema der letzten Jahre war die Anwendung der Wasserwiederverwendung, sozusagen kommunale Herkunft, auch zu Bewässerungszwecken, sowohl halt eben landwirtschaftlich gartenbaulicher Kulturen als auch gegebenenfalls auch im urbanen Kontext.
Sie schauen also auch, wie Wasser zweitverwendet werden kann?
Ja, das kann man so sagen.
Wird das als Wasserressource derzeit unterschätzt?
Unterschätzt? Ich glaube, sie wird fast nicht wahrgenommen, so insgesamt im Bundesdurchschnitt. Es gibt natürlich einige Regionen, die eine sehr lange Tradition der Wasserwiederverwendung kommunaler Herkunft haben. Das ist vor allen Dingen in Niedersachsen der Fall. Das sind so die Hauptregionen, die aktuell noch Wasserwiederverwendung im klassischen Sinne betreiben. Aber historisch gesehen hatten wir sozusagen in den vielen städtischen Regionen, auch in Berlin-Brandenburg, auch eine lange Tradition der Wasserwiederverwendung. Das kam dann sozusagen bis 1990, 1995 dann sukzessive zum Erliegen. Und seitdem findet das sozusagen in der Region hier so gut wie gar nicht statt.
Und falls Sie sich jetzt fragen, was es genau heißt, wiederverwenden, klären wir alles noch im Laufe des Abends. Herr Matzinger, Sie sind Limnologe und Umweltwissenschaftler. Ich denke, nicht allen wird der Begriff Limnologe geläufig sein. Mit was beschäftigen Sie sich genau?
Also Limnologen beschäftigen sich mit Seen und Flüssen, also mit Oberflächengewässern, mit Wechselwirkungen innerhalb der Gewässer und mit ihrem Umfeld.
Beim Kompetenzzentrum Wasser Berlin sind Sie Gruppenleiter Regen und Gewässer. Geht es dabei um Regen als Wassergewinnung?
Auch, ja. Also wir beschäftigen uns mit allen möglichen Aspekten von Regen in der Stadt, also von der Qualität des Regenwassers, das über die Flächen abfließt, über Probleme, die dadurch entstehen, beispielsweise Überflutungsprobleme oder eben Belastungen von Oberflächengewässern, die sehr ausgeprägt sind, teilweise, aber dann auch mit Maßnahmen. Wie kann man das Regenwasser eben anders nutzen? Wie kann man es gewinnen? Wie kann man es als Ressource nutzen, um städtisches Grün und Blau mit Regenwasser zu unterstützen?
Ein Projekt des KWB zusammen mit der Technologiestiftung Berlin ist AMAREX, kurz für Anpassung des Managements von Regenwasser an Extremereignisse. Starkregenereignisse stehen da im Fokus und habe ich vorhin gesagt, man hat eigentlich das Gefühl, der Starkregen kommt gar nicht mehr so wirklich zu uns. Wie groß ist denn das Problem in Berlin von Starkregenereignissen?
Berlin hat ein Problem mit Starkregenereignissen. Zuletzt ein wirklich großes Ereignis war 2017, wo wirklich auch etliche Gebiete in der Stadt auch unter Wasser waren. Bundesweit gibt es noch Orte, gerade im westlichen Teil Deutschlands, die deutlich stärker betroffen sind, zum Beispiel Region Münster, die wirklich massive Regenniederschläge hat. Aber es ist ja tatsächlich teilweise zu wenig und dann wieder zu viel. Also das ist einer der Aspekte, die auch mit Regenwasser einhergeht.
Abgesehen von Starkregenereignissen, woher kommt denn eigentlich all das Wasser? Die Frage, Frau Engelhardt, was sind die Wasserquellen in unserer Region?
Naja, also da müssen wir trennen. Wenn wir jetzt die Trinkwasserversorgung oder Brauchwasserversorgung anschauen, haben wir eben einmal Berlin, das sehr stark Uferfiltration gestützt ist. Also das heißt, wir nutzen zu 60 bzw. 70%, je nachdem, wie man es betrachten möchte, Uferfiltrat. Das heißt, wir haben Oberflächenwasser, was eine relativ kurze Passage durch den Untergrund hat und dann geht es eben in die Wasserförderung. Wir haben in Berlin eine relativ geringe Wasseraufbereitung. Berliner Wasserbetriebe nennen das auch immer naturnah. Also das heißt, wir holen maximal Eisen noch raus und das war's. Also das ist sehr, sehr gut eigentlich für die Trinkwasserversorgung. Und wir haben in Brandenburg eine ganz andere Wasserversorgung, die ist nämlich zu 90% Grundwasser gestützt. Und wir haben damit dann letztendlich auch eine viel höhere Abhängigkeit von Klimaveränderungen, weil wir quasi diese Antwort der Klimaveränderung häufig sehr stark und mit einem zeitlichen Versatz von mehreren Jahren erst im Grundwasser sehen können. Und eben, wie eingangs erwähnt, wir sehen manchmal auch gar nicht, wie es der Ressource Grundwasser geht, wenn wir nicht entsprechend Messungen durchführen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Oberflächenwasser, Grundwasser. Auf den ersten Blick hat Brandenburg ja sehr viel Wasser, eben Oberflächenwasser, aber es ist eben das Grundwasser, was so wichtig ist. Warum in dem Fall?
Genau, also beziehungsweise muss halt trennen, ne, wer das Wasser braucht. Also wenn wir einmal über den Landschaftswasserhaushalt sprechen, das heißt also unsere Vegetation, unsere Ökosysteme, dann ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn wir entsprechende Oberflächengewässersysteme oder Fließgewässer haben, also Flüsse, Seen, Feuchtgebiete. Wenn wir aber die reine Wasserversorgung, also die Wassersicherheit betrachten, ne, dann braucht es eben das Grundwasser. Und das ist letztendlich sogar davon negativ beeinflusst, wenn wir diesen hohen Wasserumsatz über quasi die Oberflächengewässer haben, weil es darüber wieder verdunstet. Also es sind zwei verschiedene quasi Kompartimente, die wir uns da anschauen.
Von den Wasserquellen zu den Wasserentnehmern, Herr Junghans, es heißt, die Landwirtschaft gehört in Brandenburg zu den größten Wasserverbrauchern. Sie haben ja schon verraten, das ist nicht so. Von welcher Größenordnung reden wir denn da?
Also ich habe jetzt mal die letzten Zahlen, die aus 22 stammen, mir mal angeschaut. Da sind in den statistischen Angaben ungefähr zwischen 23 und 27 Millionen Kubikmeter angegeben. Das entspricht in Bezug auf die Gesamtwasserentnahme in Brandenburg etwa 5%.
Das ist nicht der größte Wasserverbraucher dann. Wer sind denn die größten Wasserverbraucher? Frau Engelhardt.
Ja, also ich kann jetzt aber nur für unser Einzugsgebiet sprechen. Also das heißt, das Spree-Einzugsgebiet, gegebenenfalls mag das nämlich in der Havel-Region anders sein. Da habe ich auch höhere Zahlen für die Landwirtschaft schon gelesen. Aber wenn wir so in den Süden runtergehen, dann sind es tatsächlich so etwa zu 60-65% die Haushalte. Also so ist es auf jeden Fall im Einzugsgebiet der Spree. Und dann haben wir tatsächlich die Industrie. Also das heißt, wir haben natürlich große Firmen, wir haben entsprechend natürlich auch immer im Süden geht die Braunkohle damit rein, auch das ist natürlich ein wahnsinniger Wasserverbraucher. Während, auch ich kenne die kleinen Zahlen von der Landwirtschaft, im südlichen Bereich wir etwa bei 2% sogar liegen. Wir müssen aber davon ausgehen, das wird extrem steigen. Wir können davon ausgehen, dass wir eine bewässerungsintensive Landwirtschaft bekommen, wenn wir auf jeden Fall nicht entsprechende Kulturpflanzen auswählen, die weniger Wasser bedürfen.
Jetzt haben Sie gerade die Braunkohle angesprochen, die ja so viel Wasser verbraucht, aber gleichzeitig so wichtig für das Grundwasser ist. Können Sie das ein bisschen auseinanderdröseln, weil da macht es wups im Kopf.
Ja, also wichtig für das Grundwasser ist sie nicht, sondern sie ist wichtig für das Oberflächenwasser, indirekt und auch nur, also das heißt, wir haben ja quasi die Grundwasserförderung, die quasi für die Trockenlegung der Tagebaue notwendig ist, damit ich eben im Trockenen abbauen kann. Wir haben teilweise Absenkungen um bis zu 100 Meter gehabt. Und dieses Grundwasser ist eben, wird gefördert, derzeit noch mit 1 Million Kubikmeter pro Tag und wird in die Spree und Schwarze Elster aufgeleitet. Und wir sehen halt etwa so aktuell, wo es relativ trocken ist, dass wir so 60-70% des Spreewassers, was zum Beispiel durch den Spreewald fließt, Sümpfungswasser ist. Und dieses Wasser wird wegfallen, 2038, 2040, je nachdem, was man politisch entscheidet. Das Grundwasser, das freut sich, wenn ich entsprechend natürlich nicht mehr das Sümpfungswasser entnehme. Aber für die Oberflächengewässer wird es eben diesen Rückgang tatsächlich bedeuten. Und darüber on top kommt dann der Klimawandel.
Genau, da möchte ich mich korrigieren. Das ist natürlich wichtig für den Spreelauf, das Wasser, was da gefördert wird. Für die Braunkohle. Herr Junghans, nochmal, es ist in der Agrarlandschaft nur ein Bruchteil der Fläche, der überhaupt bewässert wird. Mhm. Wegen des Wasserstress oder woran liegt das?
Das hat hier in der Region vor allen Dingen sozusagen historische Ursachen. Also momentan sind wir, soweit ich das jetzt richtig gesehen habe, irgendwo bei zwischen 3-5% der landwirtschaftlichen Flächen, die sozusagen bewässerungsfähig sind. Das sind irgendwie Ackerlandflächen oder Dauerkulturflächen. Wir waren 1989 bei ungefähr 10% der damaligen landwirtschaftlichen Nutzfläche, die halt eben auf Acker liegt. 1995 wurden sukzessive quasi die ganzen Bewässerungsanlagen, die halt auch, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, damals eben auch nicht unbedingt ökonomisch effizient betrieben worden sind, stillgelegt bzw. nicht weiter betrieben. Und wir sehen aber seit ungefähr 10, 15 Jahren doch schon wieder einen Anstieg der Bewässerungsfläche, die in Brandenburg zur Verfügung gestellt wird durch die jeweiligen Betriebe.
Frau Engelhardt, es heißt, der Grundwasserspiegel in einigen Regionen Brandenburgs sei im Schnitt um bis zu 3 Meter gesunken. Hauptsächlich wegen des Klimawandels oder was sind da die Gründe?
Ja, also 3 Meter sind extreme Gebiete. Also wenn wir so das Einzugsgebiet der unteren Spree oder das Spree-Einzugsgebiet anschauen, wenn wir jetzt mal die Lausitz ausnehmen, dann sind wir so bei etwa 25% der Fläche auf 1,5 Metern in den letzten 20 Jahren. Das ist, wenn man das, sag ich mal, europaweit mit dem Mittelmeerraum vergleicht, dann sind das noch kleine Zahlen. Also das muss man auch so ein bisschen mal einhängen, wie das in anderen Regionen aussieht. Die Sache ist, wir haben, als wir das Projekt angefangen haben, habe ich tatsächlich so ein bisschen aus der Hüfte gedacht, das ist die Wasserversorgung. Ich musste mich dann später korrigieren. Wir sehen tatsächlich relativ wenig Korrelation mit der Dynamik der Grundwassergänge und der Förderraten. Häufig haben wir sogar Gebiete, wo früher mehr gefördert wurde und trotzdem die Grundwasserspiegel höher waren. Und tatsächlich ist es die Grundwasserneubildung, also der klimatische Effekt, der massiv Einfluss auf unsere Grundwasserspiegel hat. Also das heißt, der Rückgang der Grundwasserneubildungsrate, wir haben so im Mittel 15-20% Rückgang in den letzten 40 Jahren, die auf jeden Fall unsere Modelle hergeben. Und dadurch sinkt letztendlich der Wasserspiegel ab, wenn ich gleichzeitig bei einer konstanten Förderrate bleibe, ne? Weil ja einfach nicht mehr entsprechend aufgefüllt wird.
Vielleicht können wir noch mal kurz klären, wie bildet sich denn Grundwasser neu?
Genau, Grundwasser bildet sich mehrheitlich entweder durch versickernden Niederschlag, auf jeden Fall in unseren Regionen. Das heißt, es regnet, der Niederschlag entkommt der Verdunstung, kommt in die tieferen Bodenbereiche, so ab 1,5-2 Meter kann die Verdunstung im Allgemeinen nicht mehr angreifen und kann sich dann ab einer bestimmten Sättigung, also wenn ein bestimmter Wert erreicht ist, nach unten bewegen. Wenn nicht dieser Sättigungswert erreicht ist, dann letztendlich geht es wieder nach oben und die Verdunstung bringt es in die Atmosphäre. Es gibt noch eine zweite Option, wie Grundwasser sich neu bilden kann. Das ist nämlich die Versickerung aus Seen und Flüssen. Das nennen wir zum Beispiel Uferfiltration bzw. In- und Exfiltration, die stattfinden kann. Also auch das ist noch ein zweiter Prozess, den wir haben. Also wenn Sie einen Fluss haben, dann gibt er häufiger auch Wasser ans Grundwasser ab oder eben auch umgekehrt. Was wir dann gegensteuernd haben, sind die Ausbildung der Deckschichten. Also diese Versickerung kann eben nur stattfinden, wenn Sie gute, durchlässige Böden haben, also so einen Sandboden oder so, ne? Während wenn wir schluffige, tonige Böden haben, was wir in vielen Regionen haben, eiszeitlich bedingt, also diese sogenannte Moränenlandschaft, die wir überall da haben, wo wir auch unsere Hochflächen haben, dann läuft das, der Regen, der fällt einfach oberirdisch ab, das ist der Oberflächenabfluss oder dieser sogenannte Zwischenabfluss und geht sofort in die Vorflut rein. Genau, und der letzte Effekt, den wir sehen, also selbst wenn das Wasser nun glücklicherweise versickert ist, dann hat es im Allgemeinen hier den Grundwasserleiter 1 erreicht. Das ist der oberflächennahe, der die Ökosysteme speist. Wir entnehmen aber speziell eben in Brandenburg aus dem Hauptgrundwasserleiter, das ist der zweite erst und der ist so in 50 bis 100 Meter Tiefe. Dazwischen ist eine Trennschicht, die natürlich schon Fenster hat, aber eben wenn das nur oberflächlich oder nur in den oberflächennahen Grundwasserleiter kommt, kann es sein, dass es immer noch nicht in den Grundwasserleiter gelangt, wo wir eben die Wasserwirtschaft draus speisen.
Schauen wir mal von Brandenburg nach Berlin, Herr Matzinger. Wie steht es denn um den lokalen Wasserhaushalt in Berlin?
Ja, ist tatsächlich eine andere Situation oder auch eine andere Zielstellung. Also wenn man nicht ein Waldgebiet vergleicht, wenn man schaut, wie viel von dem Regen, der auf eine Fläche fällt, was passiert mit dem, dann wird der größte Teil erstmal in den Boden eindringen und dann von den Bäumen oder den Pflanzen verdunstet. Und nur ein kleiner Teil, je nach System 5-20% oder so, wird dann tatsächlich auf den Weg in die unterschiedlichen Grundwasserleiter gehen. Und in einem urbanen Umfeld, wo wir die Straßen versiegeln, wir kennen die Gullis, die Dächer sind versiegelt, da wird ganz viel Wasser sehr schnell abfließen und steht dann nicht für Verdunstung oder für Grün zur Verfügung. Also dadurch, dass wir das Wasser schnell ableiten, in der Regel in Gewässer, verschenken wir uns tatsächlich in der Stadt ganz viel Regenwasser, das wir auch als Ressource verstehen sollten, finde ich, und auch nutzen könnten. Und im urbanen Umfeld führt dieser Shift von der Verdunstung zum Abfluss hin zu diversen Problemen. Also wenn man zu wenig Wasser hat, dann in trockenen Zeiten hat man ausgeprägte Hitzebelastung. Also die Hitzeinseln in der Stadt, städtische Hitzeinseln, sind ein Effekt davon, dass diese Verdunstungskühle und die Beschattung von Bäumen nicht da ist. Das städtische Grün ist schlecht versorgt mit Wasser. Und umgekehrt, wenn es eben dann doch mal stark regnet und das wird schnell abgeleitet, dann gibt es eine Überflutungsproblematik oder Gewässer werden massiv belastet, zum Beispiel durch Mischwasserüberläufe.
Ich habe gelesen, Sie sprechen auch von einer Lose-Lose-Situation. Ist das das genau, was Sie meinen damit?
Ich habe den Begriff noch nicht verwendet, aber ich finde ihn gut, ja, eine Lose-Lose-Situation. Und das Tolle ist ja, wenn wir mehr Grün und Blau in die Stadt bringen, kann man die Lose-Lose-Situation in eine Win-Win-Situation umwandeln, indem das Wasser gezielt Bäumen zuleitet. Aber was ich interessant finde in der Diskussion ist, dass wir in der Stadt eigentlich mehr Verdunstung möchten, um eben angenehmere Umgebungstemperaturen zu haben, um mehr Grün zu haben. Und eigentlich im Land rundherum möchte man möglichst das Grundwasser stärken und vielleicht weniger verdunsten. Und beides ist richtig, würde ich sagen. Beides kann auch nebeneinander existieren, aber es ist eine ganz andere Situation.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das miteinander Koexistenz sozusagen möglich ist. Frau Engelhardt, sagen Sie das auch?
Naja, ja, also das sind halt einfach unsere unterschiedlichen Betrachtungsräume, nicht? Also in der Stadt haben wir auch andere Ziele. Also da haben wir halt das Stadtklima. Berlin macht das klug mit der Uferfiltration. Man hat letztendlich in Berlin auch schon so um 1900 sinkende Grundwasserspiegel beobachtet. Berlin hat dann seine Wasserwirtschaft sehr klug auf Uferfiltration umgestellt. Damit kann man, glaube ich, sehr lange hier in der Stadt ganz gut durchkommen. Brandenburg hat eben eine andere Strategie. Wir sind da im ländlichen Bereich und hat eine grundwassergestützte Wasserversorgung und damit tatsächlich andere Zielstellungen, ne? Oder Methoden, die wir in Berlin anwenden können, die sind für das Land Brandenburg nicht unbedingt hilfreich. Also wenn wir jetzt über das Regenwassermanagement sprechen, dann ist das natürlich nett, wenn ich das auch in Brandenburg mache. Sie haben aber gar keine riesengroßen Städte. Das heißt, ich brauche da ganz andere Methoden, um das Wasser auch in der Region zu halten.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Herr Matzinger, das letzte Starkregenereignis, was wirklich im Kopf geblieben ist in Berlin, war 2017. So, das ist ja schon ziemlich lange her. Wie viel Potenzial hat Regenwasser als Ressource, wenn es zunehmend weniger regnet? Wird das schon mit eingearbeitet in den Überlegungen, die man halt hier eben als Anpassungsstrategien verwendet?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Also es ist tatsächlich so, dass natürlich solche blau-grünen Infrastrukturen, seien es Bäume, seien es Mulden, seien es Dachbegrünungen, wenn es sehr lange Trockenheiten gibt, dann auch weniger Effekte haben. Aber es konnte schon gezeigt werden, dass mit ganz einfachen Mitteln, also wenn man einfach statt Versickerungsmulden, ich weiß nicht, wer die kennt, aber halt Mulden mit sehr guter Versickerungsfähigkeit und da wird gezielt das Wasser von versiegelten Oberflächen hingeleitet, also zum Beispiel von Dächern oder von Straßenflächen. Es war bisher verboten, da Bäume reinzupflanzen. Das ist jetzt dank einer Initiative von Berlin möglich. Aber weil Berlin Berlin ist, gibt es natürlich ganz viele Standorte, wo man sich das angucken kann, weil einfach nicht kommuniziert wird, weil der eine legt eine Mulde an, der andere pflanzt einen Baum und denkt sich, warum ist hier ein Loch? Und deswegen kann man das auch toll beobachten. Und es gibt zum Beispiel in der Rummelsburger Bucht einen ganz tollen Ort, wenn Sie da vorbeispazieren, da gibt es ganz viele Bäume, immer die gleiche Art. Manche sind in einer Mulde drin und manche daneben. Und die in einer Mulde drin sind, die so das Wasser von den kleinen Straßen kriegen. Sie sind viel dicker, die sind viel größer, die sehen viel gesunder aus, selbst für einen Laien. Und solche kleinen Maßnahmen, dass man wirklich den Pflanzen das Wasser auch zuführt, statt sie ihnen wegnimmt und möglichst schnell ableitet, das funktioniert auf jeden Fall. Aber es wird nicht alle Probleme lösen können, das Regenwasser.
Die Systeme in der Stadt anpassen, um eben auch, wenn es kommt, das Sturzwasser gewinnbringend aufzufangen, zu speichern. Kann man das auch als Zweitverwendung bezeichnen?
Ja, Regenwassernutzung oder auf Englisch Rainwater Harvesting ist ein gängiges Konzept. Also man kann Regenwasser auffangen. Also wenn man es nicht so niederschwellig den Pflanzen direkt zuleitet, kann man es in Zisternen auffangen. Man kann es für Bewässerungszwecke nutzen, sanitären Zwecke, Toilettenspülung. Und da gibt es einige sehr Leuchtturmprojekte in Berlin. Es gibt ganz viele unterschiedliche Gebäude oder Liegenschaften, die das nutzen. Und zum Beispiel das Olympiastadion hat eine riesige Zisterne. Potsdamer Platz sind so die richtig großen Projekte. Aber es gibt ganz viele auch kleinere, wo das sehr gut genutzt wird. Viele Schulen zum Beispiel. Mhm. Genau, also das kann schon eine Rolle spielen, auf jeden Fall.
Herr Junghans, zur Wasserwiederverwendung. Wie viel Potenzial steckt da jetzt drin für die Landwirtschaft in unserer Region?
Das ist nicht so einfach zu beantworten. Da muss man sich dann auch mit Wasserversorgung, Abwasserentsorgungssituationen in Brandenburg befassen. Und dann wird man halt eben auch relativ schnell feststellen, dass der überwiegende Teil des anfallenden Abwassers oder geklärten Abwassers dort in Brandenburg und Berlin anfällt, wo quasi keine landwirtschaftlichen Nutzflächen sind. Wir reden jetzt hier also über die großen Klärwerke, wie zum Beispiel Ruhleben, die wesentlich dazu beitragen, die Schmutzwassermengen aufzubereiten und dem Wasserkreislauf so zu führen, aber eben über keine angeschlossenen landwirtschaftlichen Nutzflächen verfügen. Und wenn man sich dann den Klärwerks- oder Wasseraufbereitungssituationen in Brandenburg an beschäftigt, fallen derzeit etwa 75-73% aller Abwässersituationen in den großen Klärwerksanlagen an. Das heißt also, alles, was Einwohnerwerte unter deutlich 5.000 oder 10.000 Einwohnerwerte haben, kämen vielleicht halt auch in Betracht, weil sie halt in der Landschaft existieren. Aber die haben leider halt eben nur 5-10% des gesamten Abwasseraufkommens. Und da stellt sich dann natürlich halt eben auch die Frage der entsprechenden Wasserqualität. Wir selber innerhalb der DWA haben uns damit auseinandergesetzt und wir sehen da durchaus Potenziale, ja, muss man sagen, aber es wird jetzt nicht dazu führen, weil es natürlich auch mit Kosten verbunden ist, dass wir jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren eine überwiegende Bewässerung der landwirtschaftlich-gartenbaulichen Kulturen über die Wasserwiederverwendung machen werden. Also das hat sowohl einerseits mit der Aufbereitungstechnologie selbst zu tun, als auch mit den entsprechenden Kosten der Aufbereitung und natürlich halt eben auch mit dem Transport zum Ort des Verbrauchs.
Bedrohte Ressource Wasser, die Zukunft der Wasserversorgung in Berlin und Brandenburg. Das ist unser Thema heute im Forum Wissenswerte. Eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Jessica Wiener und auf dem Podium sind die Hydrogeologin Professorin Dr. Irina Engelhardt von der TU Berlin, der Agrarwissenschaftler Dr. Falko Junghans, unter anderem von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, der DWA, und der Limnologe und Umweltwissenschaftler Dr. Andreas Matzinger vom Kompetenzzentrum Wasser Berlin, dem KWB. Frau Engelhardt, Stichwort sauber. Sie hatten vorhin schon gesagt, das Trinkwasser in der Region ist sehr sauber. Wie funktioniert das durch die Erd- und Gesteinsschichten, die Sedimentschichten?
Ja, genau. Also wir haben tatsächlich in Deutschland relativ gute Grundwasserqualität im Vergleich, wenn wir das jetzt mal international vergleichen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir sehr strenge Wassergesetze haben, was entsprechend natürlich auch zu diesem hohen Schutzstatus beigetragen hat. Natürlicherweise haben wir eine Reinigung entweder durch Mikroorganismen, also das heißt, die können zum Beispiel organische Schadstoffe abbauen. Dann haben wir natürlich Truhenpartikel und so weiter, organisches Material im Untergrund, was dann zur Sorption von Schadstoffen beiträgt. Und damit, wenn das Wasser sich relativ langsam in so einem typischen porösen Grundwasserleiter, wie wir sie hier auch haben in der Region, bewegt, kann das sich ganz gut reinigen.
Herr Junghans hat jetzt schon die Technologie angesprochen. Künstlich geht das aber auch schon, oder? Dass man das Wasser aufbereiten kann. Andere Länder machen das ja vor.
Genau, also Deutschland kann das natürlich auch. Wir haben im Allgemeinen drei Reinigungsstufen in unserer Wasseraufbereitung. Wir haben jetzt Ruhleben, ne, wo die vierte Aufbereitungsstufe gebaut wird, soweit ich weiß. Und es gibt sogar in der Schweiz, wenn ich richtig informiert bin, Strategien bis zur fünften Reinigungsstufe zu gehen. Also das heißt dann noch über Aktivkohle. Das ist möglich und das ist jetzt auch technisch, glaube ich, noch nicht so die Herausforderung. Das ist in erster Linie, glaube ich, eine finanzielle Entscheidung, ob ich diese vierte oder fünfte Reinigungsstufe.
Aber heißt im Klartext, ich könnte Abwasser zu Trinkwasser filtern?
Grundsätzlich können Sie das, genau. Also das heißt zum Beispiel immer unser geliebtes Beispiel aus Singapur. Newater reinigt Abwasser so weit auf, dass es dann in diesem Glas für Sie wieder zum Trinken zur Verfügung steht. Das mag vielleicht ein anderes politisches Regime sein, wo das dann auch einfacher an den Mann und die Frau zu bringen ist, aber technisch ist das möglich.
Herr Matzinger, schauen wir nochmal nach Berlin, zunächst aus Sicht der Trockenheit eben auf die Stadt. In Berlin kann nicht unbedingt mehr Grundwasser gefördert werden, es geht eben um das Management des Wassers, dessen was da ist und was runterkommt. Was ist essentiell, um das Wasser zu sammeln, um es dann später zu nutzen?
Also um erstmal den Wasserhaushalt natürlicher zu machen, da sind ganz einfache Maßnahmen möglich. Also Dachbegrünung ist so die erste, die wandelt direkt sozusagen den Abfluss wieder in Verdunstung um. Genauso kann man unterschiedliche Versickerungssysteme anwenden. Man kann auch offene Wasserflächen verwenden, wie am Potsdamer Platz, oder auch sogar Schwimmqualität herstellen, wie bei, für die Sie es kennen, das Fez in der Wuhlheide, wo das gemacht wird. Es gibt Maßnahmen wie Fassadenbegrünung, die dann gezielt bewässert werden, die auch dem Stadtklima dienen. Höfe entsiegeln, einfach begrünen, das sind so die niederschwelligen Sachen. Zisternen, die erfordern schon eine gewisse Steuerung. Ne? Man ist auch ein größerer Aufwand. Auch da ist es so, es wird dann teurer, wenn man Zisternen baut. Die muss man erstmal erstellen. Beim Neubau ist das gut möglich. Wenn man das im Bestand etablieren will, braucht man zweite Leitungssysteme und so weiter. Ist alles möglich, aber es ist auch schwieriger. Und dann kommt es auch darauf an, welches Wasser will ich nutzen. Also will ich Regenwasser von Dachflächen nutzen? Kann ich das in der Regel machen? Bisschen aufpassen, dass ich keine biozidhaltigen Dachbeschichtungen verwende, beispielsweise, wenn ich danach bewässern will. Aber Dachwasser kann ich in der Regel verwenden, aber wenn ich Straßenabfluss verwenden will für Bewässerung oder für weitere Verwendungen, dann muss ich es auch aufbereiten. Auch das erhöht dann wieder die Kosten. Auch das kann naturnah geschehen, also mit Bodenfiltern, die schilfbewachsen sind. Die kann man auch gut einbetten, also die sehen auch so ganz gut aus, wenn man das richtig macht. Kostenfragen entstehen da genauso. Aber ich finde, in der Stadt hat man wirklich auch viel mehr Nutzen. Also wenn man das klassische System anguckt, wo man riesige Speicher unterirdisch, nur um temporär das Abwasser zu speichern hat, oder riesige Kanäle, da hat man einfach so viel mehr Nutzen, wenn man das Regenwasser schon auf der Oberfläche zurückhält, dass sich die Kosten, die da anfallen, relativ schnell amortisieren, wenn man den Nutzen betrachtet.
Berlin hat sich ja zum Ziel gesetzt, zur Schwammstadt zu werden. Das geht dann d'accord mit diesen Ideen?
Das ist eigentlich diese Idee, genau. Sie wird da in Berlin beispielsweise sehr stark auch durch mittlerweile auch die Berliner Wasserbetriebe und die Regenwasseragentur vorangetrieben. Ich würde sagen, es gibt kein großes Bauprojekt, Verdichtungsprojekt, Stadtumgestaltungsprojekt, wo das Regenwasser nicht mitgedacht wird. Vielleicht nicht immer ganz ideal, aber auf jeden Fall. Also diese Maßnahmen, die werden gedacht, die werden umgesetzt. Es gibt ganz viele Planungsbüros, die diese Maßnahmen auch umsetzen können. Es gibt ganz viele tolle Beispiele, wo es auch gut aussieht, ja, wo es auch Spaß macht. Es gibt auch Beispiele, wo es nicht so gut funktioniert hat. Ist
zum
klar.
Beispiel?
Zum Beispiel in vielen Bereichen Mulden, die dann einfach total staubtrocken sind. Es wird Müll reingeworfen, es wird reingeparkt. Bis wenn man ein bisschen weiter rausgeht aus dem Zentrum, dann werden sie regelmäßig von Wildschweinen durchpflügt oder dass Mulden viel zu groß dimensioniert sind für die Flächen. Oft überschätzt man das Regenwasser. Also da muss man tatsächlich, wenn man jetzt dran denkt, wofür kann man Regenwasser alles nutzen? Allein wenn man ein Dach begrünt und gleichzeitig das Wasser nutzen will, um Toiletten zu spülen, wird man feststellen, dass das Dach schon so viel verdunstet, dass nicht mehr so viel ankommt. Und man muss sich wirklich so überlegen, welche Zielstellung ist mir am wichtigsten.
Schauen wir nochmal auf das Projekt Amarex. Idee dahinter, habe ich gelesen, bitte korrigieren Sie mich, falls es falsch ist, die Stadt einem Park annähern. Der Park, weil er eben das Wasser oder speichern oder halten oder was, warum ein Park? Also ich meine, es ist schön, im Park zu leben.
Ja, weil genau diese quasi wieder diese Umkehr beim Wasserhaushalt erreicht werden können. Also man leitet weniger Wasser ab, das schnell dann in die Gewässer geht, diese belastet und im schlimmsten Fall zu Überflutungen führt. Man hält es zurück, man führt es dem Grün, dem Park in dem Fall zu. Und der Park, die Bäume, die Büsche, das Gras verdunsten das Wasser, sind grüner auf der einen Seite und ist dann ein schöner Ort, um sich aufzuhalten. Gerade wenn es heißer wird, kann man sich in Schatten unter die Bäume setzen und die verdunsten auch noch umsonst dazu.
Wasserrückhalt, die Nutzung von Starkregen und die Speicherung von Wasser für trockene Perioden, Thema eben auch in Brandenburg, Thema unter anderem des Projekts Spreewasser N. Wollen wir noch mal genauer drauf schauen, dass der Grundwasserspiegel sinkt, eine Maßnahme, also das Grundwasser künstlich auffüllen, Frau Engelhardt?
Genau, also ein Teil des Forschungsprojektes widmet sich der künstlichen Grundwasseranreicherung. Wir meinen damit wirklich das Einbringen von Oberflächenwasser, also sei es Klarwasser oder sei es Überschusswasser aus Hochwasserwellen in den tieferen Untergrund. Also ich spreche hier von Tiefen so 50, 100 Meter, die wir anreichern wollen. Und da haben wir letztendlich in dem Projekt eben für das Einzugsgebiet der Spree Standorte ausgewiesen, basierend auf ganz unterschiedlichen Kriterien. Also Mächtigkeit des Grundwasserleiters. Wir wollen ja einen guten Speicher. Wir wollen natürlich möglichst wenig tief bohren. Also jeder Bohrmeter kostet Geld. Also das heißt, wie tief liegt er denn eigentlich? Wir gehen nicht in Wasserschutzgebiete. Wir wollen nicht dahin gehen, wo die Landwirtschaft ist, weil wir vermuten, dass der Landwirt da nicht mitmacht. Also wir bevorzugen Waldflächen. Wir wollen eine gute Durchlässigkeit des Bodens haben und wir wollen natürlich auch keine Altlasten da haben, die wollen wir nicht nach unten sickern lassen. Dementsprechend haben wir Flächen ausgewiesen, das ist so je nachdem 20-22% der Fläche des Einzugsgebietes eignen sich für diese Maßnahmen. Man kann das dann zweistufig angehen, also haben wir wirklich einen oberflächennah ausgeprägten Hauptgrundwasserleiter, die Gebiete gibt es ja auch, dann können wir mit großen Sickerbecken arbeiten. Also das sind dann relativ große Flächen, weiß ich nicht, 200, 300, 400 Meter Becken, wo sie das Wasser einbringen. Oder wir müssen eben mit Schluckbrunnen arbeiten, wo sie eine Brunnengalerie setzen, wenn wir den tiefer liegenden Grundwasserleiter haben. Das haben wir uns auch angeschaut, wie wir das letztendlich optimieren können. Also mehr Brunnen heißt nicht unbedingt dann immer hydraulisch auch noch mehr Wasser. Die überlagern sich, die spiegeln sich einzubringen. Das haben wir gemacht und dann haben wir auch ausgerechnet, das brauchen Sie ja auch noch Überschusswasser. Und damit komme ich auch nochmal auf das zurück, was der Herr Junkans gesagt hat. Wir haben ja einmal entweder als Ressource Klarwasser verfügbar, also was wir direkt abnehmen würden, oder wir haben einfach Wasser aus Hochwasserwellen. Für unser Einzugsgebiet sieht das so aus, dass Berlin aufgrund der zentralen Abwasserentsorgung, die wir haben, also Wasser aus Brandenburg, auf jeden Fall in dem Gebiet, wo wir noch relativ viel Bevölkerung haben, eigentlich so ein bisschen aufnimmt. Also das heißt, wir entwässern ja über die Kläranlagen in das Stadtgebiet Berlin rein, was dem Land Brandenburg anteilig verloren geht. Und wir haben auch relativ wenig, also eine relativ dünn besiedelte Region. Also das heißt, wir haben gar nicht so viel Klarwasser, was ich noch abnehmen könnte, weil ich ja dieses Klarwasser auch brauche, um den Mindestwasserabfluss in den Flüssen aufrechtzuerhalten. Also bleibt nur noch das Hochwasser, was wir in der Vergangenheit durchaus ganz gut hatten. Inzwischen wird das weniger, also wir kämpfen wenig in Brandenburg mit Hochwasserwellen und wir sind so je nach Einzugsgebiet etwa auf die Größenordnung von 20 bis, wenn es gut läuft, 50% des Wassers, was der Wasserversorger aus dem Grundwasserleiter entnimmt, was wir über Oberflächengewässer, also aus diesen Hochwasserzeiten abnehmen können. Das heißt, das funktioniert so, wir haben die Hochwasserperiode, wir müssen das zwischenspeichern, zum Beispiel in einem See oder wo auch immer, und leiten das dann quasi direkt zum Injektionsbogen oder zum Becken in den Grundwasserleiter ein. Nach dem aktuellen Wasserhaushaltsgesetz müssen Sie das aufbereiten.
Es gibt ja noch andere Ideen, Wasser herzuholen. Ein ganz aktuelles Beispiel, lokales Beispiel, das Wasser im Sediner See schwindet nämlich. Aus der Gemeinde gibt es deswegen den Vorschlag, eine Leitung zu bauen und aus der Nieplitz Wasser zu holen. Das soll in den See eingeleitet werden. Was halten Sie von solchen Überlegungen, Frau Engelhardt?
Ja, also wir haben eine ganze Menge Seen in Brandenburg, nicht alle, aber einige, die ordentlich Abwasserspiegel verlieren. Ich persönlich denke ja immer so ein bisschen, dass das so ein Pflaster auf eine Wunde ist. Also dass wir, glaube ich, eher das Problem haben, unsere Seen und auch Flüsse. Wir haben mehrheitlich eben diese Effluentenverhältnisse, also Wasser fließt aus dem Grundwasser in den See oder in den Fluss. Das heißt, wir gehen davon aus, dass eher Seen und Flüsse die Anbindung zum Grundwasserleiter verloren haben. Also wenn es trocken ist, sehen Sie den sogenannten Basisabfluss im Fluss und das ist Grundwasser. Ja? Wenn jetzt aber der Grundwasserspiegel fällt, dann speist es nicht mehr den See und den Fluss. Das heißt, wenn ich jetzt einfach überleite von irgendeinem anderen Fluss auf meinen See, dann habe ich vielleicht punktuell wieder mein Strandbad erhalten, aber das Problem befindet sich ja ganz woanders. Deshalb wäre ich so ein bisschen kritisch, mit solchen Lösungen zu arbeiten. Und noch viel schlimmer wird das eben, wenn ich jetzt anfange, das ist ja jetzt nur Oberflächenwasser, wenn ich jetzt anfange, Grundwasser auf einen See aufzugeben, damit dieser See nicht im Seespiegel verliert, ich glaube, dann sind wir auf dem falschen Weg.
Weil dann das Grundwasser im Oberflächenwasser
und dann verdunstet es, ne? Also die Hauptressource und der große Speicher ist mein Grundwasser. Und das sollte ich, wenn es geht, jetzt nicht in die Atmosphäre schicken. Außer es macht es natürlicherweise.
Jetzt gibt es aber auch Überlegungen im größeren Maßstab. Da geht es zum Beispiel um Wasser aus der Elbe, das in die Spree geleitet werden könnte. Ist das vergleichbar oder ist das was anderes?
Genau, das ist die Elbüberleitung. Die ist ja quasi unterhalb von Dresden, so in Sachsen, vorgesehen. Und aktuell gibt es ja so Mengen mit 1 Kubik pro Sekunde aufzuleiten. Das ist jetzt ja noch nicht so viel. Die Elbe hat so im Mittel diese 200 Kubik pro Sekunde, die sie führt. Nichtsdestotrotz, also auch wenn es bruchteilartig nur vom gesamten Elbabfluss ist, fehlt es natürlich der Elbe weiter Unterstrom. Ne? Also nach Berlin kommt ja dann irgendwann Sachsen-Anhalt. Wir haben auch den nördlichen Teil von Brandenburg, der noch die Elbbereiche hat. Das heißt, ich nehme natürlich den Unterliegern da was weg. Und was noch zukommt, diese Überleitung, die würde auch nicht jedes Jahr funktionieren. Also zum Beispiel, ich glaube, letztes Jahr hätte die Elbe im Sommer gar nicht genug Wasser gehabt, um überhaupt überzuleiten. Also das heißt, das ist schon, also ich persönlich bin jetzt nicht so ein Fan von der Elbüberleitung.
Die Grundwasserneubildung ist zurückgegangen oder geht zurück. Jetzt haben Sie schon erwähnt, wie das versucht wird, also künstlich Wasser in den Grundwasserleiter zu leiten. Aber wie kann das Problem noch anders angegangen werden? Oder müssen wir es einfach hinnehmen, dass der Grundwasserspiegel halt sinkt? Beziehungsweise die Maßnahmen, die Sie jetzt erwähnt haben, wenn ich es richtig verstanden habe, reicht das ja trotzdem nicht, das Minus, was verloren geht an Grundwasser und die Neubildung auszugleichen?
Naja, also wir sind auf jeden Fall in einer Region, die Wasser verbraucht. Das heißt, wir haben eben diesen Wasserbedarf und offensichtlich reicht unser natürliches Wasserdargebot nicht mehr entsprechend all dieser Bedarfe aus. Die künstliche Grundwasseranreicherung ist noch eine relativ sanfte Methode, also ist auch noch nicht so extrem teuer. Die Überleitung ist deutlich teurer als eine künstliche Grundwasseranreicherung. Da sind wir so bei 1 Million pro Kilometer Überleitung, also sprechen wir über andere Zahlen. Und alle anderen Maßnahmen, die können Sie natürlich vorwegschalten. Also wir können Wasser sparen, das ist immer eine gute Sache. Ne? Damit haben wir das überschlagen. Damit würden wir etwa, wir sind bei diesem Pro-Kopf-Verbrauch von 120 Litern pro Person und Tag. Wenn wir mal so auf die niedrigen Bundesländer gucken, Thüringen verbraucht sehr wenig zum Beispiel, auch Sachsen verbraucht wenig, da sind wir bei 90 Liter pro Kopf und Tag. Das ist wirklich schon wenig, wenn wir das mit zum Beispiel USA vergleichen, was die für einen Wasserverbrauch haben. Ne? Wenn wir das so runterbringen würden durch eine kluge Grauwassernutzung, dann kommen wir vielleicht darauf, dass wir den Mehrbedarf perspektivisch abfangen können. Das Defizit haben wir aber immer noch nicht gekriegt, das ist ja schon da. Ne? Dann können wir den Waldumbau machen, wurde schon angesprochen. Da können wir die Sickerwasserrate vielleicht um 10-15% erhöhen. Und die nächste Maßnahme, ich gehe so ein bisschen die Stärke der Maßnahmen durch, wäre schon die künstliche Grundwasseranreichung. Dann haben wir die Überleitung und zum Schluss, wenn wir dann wirklich nicht genug Wasser haben, dann bleibt nur noch die Meerwasserentsalzung. Das sind die Technologien, die wir letztendlich global nutzen, um entsprechend Wassersicherheit zu gewährleisten.
Grauwasser, nur um das nochmal ganz kurz zu verdeutlichen, ist das Wasser, was aus der Dusche, aus der Waschmaschine kommt und es gibt so Graufilteranlagen, richtig? Kann man das dann zum Gießen des Gartens nutzen oder so in der Art? Wie funktioniert das gerade?
Ja, genau. Also das heißt, man nutzt das in anderen Ländern, zum Beispiel zur Innenhofbewässerung. Kalifornien macht das zum Beispiel sehr stark. Wir haben hier in Berlin oder hatten, glaube ich, muss ich eher sagen, auch ein, zwei Projekte, wo wir das Grauwasser für Gartenbewässerung oder es ist eben letztendlich auch zurück wieder in den Wasserkreislauf gegangen, genutzt haben. Soweit ich weiß, sind zumindest die Bewässerungsanteile gestoppt worden von der Senatsverwaltung. Also das haben wir aktuell nicht mehr. Das ist auch aufbereitet worden. Ne? Also dieses Grauwasser, das ist jetzt nicht so, dass das einfach als Grauwasser über die Geranien geschüttet wird, sondern das ist auch in der Innenhofanlage dann quasi dezentral aufbereitet, bevor das dann in den Untergrund eingebracht wird. Aber das hat man hier in ganz, ganz kleinem Maße gemacht. In anderen Ländern macht man das deutlich stärker.
Wasser sparen war noch ein Punkt, da möchte ich gerne noch mal zu Herrn Junghans gehen. Wir haben über Beregnungsanlagen, Bewässerungsanlagen gesprochen, die nicht sehr effizient waren. Was gibt es da für Möglichkeiten, dass die volle Effizienz, die möglich ist, rauszuholen, wenn man denn bewässert?
Es gibt ja unterschiedliche Bewässerungssysteme oder Technologien. Also überwiegend wird diese sogenannte Sprinklerbewässerung verwendet. Das sind so die, sage ich jetzt mal landläufig, Regner, die man auch selber quasi vielleicht im Garten hat. Es ist aber auch so, dass natürlich halt eben auch andere Technologien, Tröpfchenbewässerung beispielsweise, existieren. Die werden seit mehreren Jahren auch benutzt, insbesondere bei der Bewässerung von Dauerkulturen, also auch im Gartenbau beziehungsweise auch im Obstbau. Da ist das so, dass diese Technik sich sehr schwierig bis quasi gar nicht auf die Bewässerung von ackerbaulichen Kulturen übertragen ist. Es gibt so einige Projekte, unter anderem auch in Sachsen-Anhalt, wo versucht wird, über quasi Unterflurbewässerungen auch mittels solcher Tropfschläuche dort halt eben ackerbauliche Kulturen zu verwenden. Das Problem ist, dass es zwar einerseits funktioniert, andererseits sind da halt einfach auch die Installationskosten das Problem. Also wenn wir sozusagen über effiziente Bewässerungssysteme reden, kann man einerseits sozusagen wassereffiziente Nutzung, das heißt also im Idealfall keine Verdunstung. Andererseits muss man da entgegenhalten, bei bestimmten Kulturen will man auch und braucht man auch gewissermaßen die Verdunstung, insbesondere beispielsweise halt bei der Bewässerung von Weisekartoffeln beziehungsweise halt auch von Stärkekartoffeln, weil die Temperaturen in den Sommermonaten teilweise so hoch sind, dass halt einfach auch Pflanzenbestände, die natürlich dann für die bewässernden Betriebe halt eben die Einkommensquelle darstellen, dort halt einfach auch unter dem Hitzestress teilweise kollabieren, sodass halt eben das fehlende Wasser einerseits natürlich Ertragsausfälle verursacht, beziehungsweise halt eben auch ausbleibende Verdunstungen halt auch gleichzustellen ist mit gar keiner Bewässerung. So, das ist also die wassereffiziente Seite. Da gibt es natürlich Technologien, da kann man jetzt beispielsweise auch Anlagen umbauen, jetzt beispielsweise, also in Brandenburg sind auch überwiegend sozusagen Kreis- oder Linearbewässerungsanlagen. in Benutzung, auch schon seit mehreren Jahrzehnten. Die werden häufig für die verschiedenen Kulturen genutzt und teilweise bauen auch einige Landwirte diese Anlagen so um, dass halt eben quasi Wasser nicht versprüht wird sozusagen auf den Pflanzenbestand, sondern teilweise halt mit Schläuchen direkt auf den Boden geführt werden. Aber man hat dann natürlich halt eben das, die bewässerten Kulturen nur eben direkt unter der Anlage, sodass halt eben da schon die Betriebe allein schon aus Kostengründen, weil einerseits haben wir das Wassernutzungsentgelt, was in den Mengen, die teilweise halt eben auch benötigt werden, auch gar nicht so unerheblich ist. Zum anderen muss man auch betriebswirtschaftliche Effizienz auch berücksichtigen, was halt natürlich große Unterschiede verursacht. Also es gibt sicherlich noch Potenzial, dort einige Sachen zu verändern und vielleicht auch zu verbessern, aber man muss immer das Gesamtsystem betrachten.
Hitze, Wasserstress, Kosten, wie weit ist man denn in der Landwirtschaft davon entfernt zu sagen, ja gut, wir stellen jetzt komplett um und ich spreche jetzt sehr laienhaft und naiv und wir nehmen jetzt einfach dürrefeste Pflanzen.
Es gibt keine dürrefesten Pflanzen, das ist das Problem.
Da war schon der Denkfehler. Aber es gibt wahrscheinlich schon Pflanzen, die weniger Wasser brauchen. Beziehungsweise ist man da schon irgendwie auf dem Weg zu überlegen, wie man das anpassen kann?
Also die Diskussion ist natürlich auch bei den Kollegen vorhanden. Also wir haben, um jetzt mal sozusagen auf die Arbeit der DWA hier zurückzuführen, wir haben uns sozusagen mit der zweiten Auflage, dieses sogenannte DWA M590, auseinandergesetzt. Und wir haben jetzt die potenziellen Wasserbedarfsszenarien für die verschiedenen Teilräume in Deutschland erstmal auseinandergenommen und da muss man einfach auch feststellen, dass jetzt zum Beispiel für die Brandenburger Verhältnisse man sich mittelfristig schon überlegen muss, ob denn jetzt bestimmte Sommerkulturen überhaupt noch bewässerungsfähig sind in Bezug auf den benötigten Bedarf. Wir haben diese zwei unterschiedlichen Klimaperioden jetzt mal verglichen. Und wir sehen sozusagen, wenn wir die Wasserbedarfsszenarien beispielsweise für Wintergetreide betrachten, zu der alten Periode 61 bis 90, als auch sozusagen zu der neuen Periode 90 bis 20, ist es so, dass die potenziellen Wasserbedarfsszenarien für diese Wintergetreiden sich quasi nicht verändert haben. Im Vergleich zu den Sommerkulturen sehen wir aber sozusagen im Vergleich zur trockeneren, jetzt aktuellen Periode, einen potenziellen Mehrbedarf bei den Kulturen, sowohl im Gartenbau als auch bei den landwirtschaftlichen Kulturen von 50 und 100 Liter mehr den Quadratmeter. Und die Frage stellt sich da einfach auch ganz klar für die Betriebe, ob denn das Wasser, was halt eben theoretisch benötigt werden würde, überhaupt zur Verfügung steht.
Frau Engelhardt, für Brandenburg würden Sie sagen, es müsste mehr Maßnahmen geben, zum Sparen des Wassers zu zwingen?
Naja, also letztendlich kann man auch sagen, dass wir vielleicht an einem Ort nicht mehr alle Wasserbedarfe befriedigen können. Also da kann ich mich halt totsparen, wenn ich sie alle an einem Ort habe. Also das heißt, den Menschen mit seinem häuslichen Wasserbedarf, ich will noch eine Industrie ansiedeln. Ich möchte ja eigentlich auch lokale Landwirtschaft haben. Das hat ja wieder andere positive Aspekte, ne? CO2 und so weiter, regionale Strukturstärkung, dass ich mir vielleicht sagen muss, okay, so viel Wasser habe ich da und ich entscheide mich jetzt mal politisch. Hier möchte ich Landwirtschaft betreiben, hier möchte ich Red Bull ansiedeln und hier möchte ich eine schöne Stadt gestalten und dass ich so entsprechend auch meine Raumplanung mache. Also ich befürchte, durch das reine Sparen lösen wir das Problem immer noch nicht. Also ich muss wahrscheinlich schon neben all diesen Technologien irgendwie akzeptieren, diese Ressource, auf jeden Fall Süßwasser, ist endlich. Und die muss ich gegebenenfalls eben entsprechend aufteilen zwischen den verschiedenen Nutzern. Und dann gibt es ja noch den Nutzern Ökosysteme, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Aber eigentlich möchte ich ja für eine lebenswerte Umwelt auch die Ökosysteme. Und die haben ja auch ihren Wasserbedarf. Und den zu quantifizieren ist sogar sehr, sehr schwer. Und dazwischen muss ich vielleicht abwägen. Und das ist vielleicht klüger, als jetzt überall irgendwo noch Verbote zu erteilen und alles gleichzeitig existieren haben zu wollen.
Kommen wir mal vom Verbot zum Freiwilligen. Ich muss gestehen, seit ich mich so viel mit dem Wasser beschäftige, achte ich schon sehr drauf, wann der Wasserhahn läuft, wie lange er läuft. Das ist jetzt wirklich das Trinkwasser. Aber wie viel Hebel habe ich da als Einzelperson, wenn man jetzt sagt, wir bringen das in die Gesellschaft rein? Leute, Wasser ist halt einfach ein rares Gut, bedrohte Ressource. Wünschten Sie sich alle, frage ich jetzt mal, da mehr Bewusstsein für, dass Wasser eben was Besonderes ist? Herr Junghans,
also ich kann dazu nur sagen, dass ich glaube, dass wir hier in unserer Region Berlin-Brandenburg uns darüber einfach bewusst werden müssen, alle, die hier leben, dass wir einfach ein Wasserproblem in gewissen Phasen haben. Und da stellt sich natürlich für jeden einfach auch, die, finde ich zumindest, die Frage, welchen Fußabdruck möchte ich tagtäglich und vielleicht auch mittellangfristig hinterlassen.
Aufmerksam auf das Problem haben wir heute Abend hoffentlich gemacht. Dann sage ich herzlichen Dank an das Podium, Professorin Dr. Irina Engelhardt, Hydrogeologin von der TU Berlin, Dr. Falke Junghans, Agrarwissenschaftler, tätig unter anderem bei der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, und Dr. Andreas Matzinger, Limnologe und Umweltwissenschaftler vom Kompetenzzentrum Wasser Berlin. Das war das Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Thema: bedrohte Ressource Wasser, die Zukunft der Wasserversorgung in Berlin und Brandenburg. Unsere Diskussion können Sie in der ARD-Audiothek nachhören. Ich bin Jessica Wiener und sage danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.